Predige heute Abend über einen Vers aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Das ist ein Vers aus einem Brief an eine Gemeinde in Laodicea, der heutigen Türkei. Da sagt Jesus: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Ich wiederhole: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Ja, Jesus vor der Tür. Kleine Frage an Sie: Wie viele Türen hat eigentlich Ihre Wohnung oder Ihr Haus, in dem Sie wohnen? Ja, interessante Frage. Ich musste natürlich dasselbe erst einmal durchzählen. In dem Haus, in dem wir wohnen, kam ich auf 23 Türen. Also jede Menge, wobei die meisten Türen natürlich immer offen sind. Eigentlich ist nur die eine, eigentlich sind nur zwei Türen immer verschlossen, die nach außen führen. Das ist die Haustür, das heißt, sie ist nicht verschlossen, aber man kann sie nur von innen öffnen. Und noch eine Kellertür. Der Rest ist variabel. Interessant ist, Jesus sagt: Ich stehe vor der Tür. Es gab nach dem Krieg so ein Theaterstück, vielleicht haben Sie das gelesen oder gesehen, von Wolfgang Borcher, das hieß Draußen vor der Tür, wo ein Unteroffizier aus dem Krieg zurückkommt und bei seinem Offizier, der eben einmal einen Einsatzbefehl gegeben hatte, versucht, die Verantwortung zurückzugeben, weil nämlich bei diesem Einsatz nahezu alle seine Soldaten ums Leben kamen und er darunter leidet, unter dieser Schuld. Aber dieser Offizier sagt: Krieg ist vorbei, da gibt es keine Verantwortung mehr, die man zurückgeben kann, und lässt ihn in seinem Elend draußen vor der Tür alleine. Jesus ist auch draußen vor der Tür, aber er möchte natürlich Menschen mit ihrem Elend nicht alleine lassen. Deshalb sucht er immer den Eingang in das Leben von Menschen. Aber er drängt sich niemand auf. Natürlich hat er die Schlüssel zum Leben von jedem Einzelnen. Einmal, Sie denken an die Gestalt von dem Petrus, ihm hat er mal gesagt: Ich gebe dir die Schlüssel, dass du das Himmelreich aufschließt. Deshalb wird Petrus oft mit einem Schlüssel in der Hand dargestellt, gerade auch manchmal auf Kirchtüren. Also er konnte sogar Schlüsselgewalt weitergeben, und in der Offenbarung lesen wir, dass er sogar die Schlüssel des Todes und des Totenreiches hat. Also da, wo überhaupt keiner von uns irgendwie mitreden kann, selbst da kann er auf- oder zuschließen. Und trotzdem bleibt er hier vor einer geschlossenen Tür stehen und achte darauf, ob derjenige seine Stimme hört und ihm die Tür öffnet. Das ist in der Welt einmalig. Es gibt nur eine Glaubensrichtung, in der das gelehrt wird. Das ist der christliche Glaube, dass Gott selbst durch Jesus die Menschen persönlich aufsucht und Interesse hat, in ihr Leben hineinzukommen, dass er ihnen persönlich nachgeht. In den anderen Religionen ist es meistens so, dass man sich selber bemühen muss, seine Frömmigkeit aufzubauen, irgendwie in Übereinstimmung zu kommen mit diesem großen Weltgesetz und dann sein Leben zu meistern. Also ein Gott, der Menschen persönlich aufsucht und vor ihrer Tür steht. Interessant ist, hier heißt es, dass er an der Tür klopft und außerdem noch ruft, denn wer die Stimme hört. Eigentlich ist es ja doppelt: Wenn ich klopfe, wenn ich sozusagen klingle, muss ich nicht mehr rufen, weil derjenige ja schon hört, da ist einer. Und wenn ich rufe, müsste ich eigentlich nicht klingeln, weil derjenige ja meine Stimme hören kann. Jesus tut beides. Er möchte sich also ganz persönlich bekannt machen und so durch die Tür des Lebens hineinkommen, in das Leben Einzelner, aber auch ganzer Gruppen. Ich denke, das bedeutet Christsein, dass jemand irgendwann einmal spürt: Jesus steht vor der Tür meines Lebens. An der Stelle wiederhole ich ein Beispiel, das ich hier sicher schon einmal brachte, von einem katholischen Kaplan, den ich kennenlernte. Und dieser Kaplan hat langsam entdeckt, dass er von einem Kriminellen das Christsein, ja, wie soll man das sagen, persönlich übernommen hat. Das ist jetzt keine Abwertung von irgendeiner Stufe, sondern einfach ein Beispiel. Diesen Kriminellen kennen meine Frau und ich auch, das heißt, wir kannten ihn. Wolfgang Dück war sein Name. Er ist leider tödlich verunglückt durch einen Verkehrsunfall später, an dem er aber nicht schuld war. Dieser Kriminelle saß im Zuchthaus 10 Jahre, kam dann raus und stand in Hamburg auf der Reeperbahn, wusste nicht wohin. Die Heilsarmee hat ihn gefischt und gesagt, Freund, wo geht's hin? Sagte, das weiß ich auch nicht. Und sie machten ihm klar, dass er ja eigentlich einen neuen Lebensinhalt braucht, nicht nur ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Und er hat es verstanden und hat sein Leben Jesus anvertraut. Danach besorgte er sich so eine Obstkiste, stellte sich auf die Reeperbahn auf irgendeine Stelle und fing an, zu den Passanten über Jesus zu reden. Die Leute dachten, naja, ein Spinner mehr, hier gibt es schon genügend davon, aber der wird ja auch wieder verschwinden. Aber er kam immer zur festgesetzten Zeit, jede Woche genau an diesem Platz und hat zu Leuten über Jesus geredet. Insofern wurde er langsam bekannt und ein Religionslehrer hatte ihn in die Schule eingeladen. Und das war ein evangelischer Religionslehrer, der katholische Kollege war dieser Kaplan, sagte, da schicke ich meine Leute auch hin, das ist sicher für die genauso interessant wie für die anderen. Nun, er sprach zu den Schülern, er hat sie bis aufs Letzte provoziert, in Liebe, zum Beispiel, als sie, er haute unwahrscheinlich auf die Pauke, als sie ihn dann fragte, sind sie denn überzeugt von dem, was sie sagen? Sagte er, ich bin nicht überzeugt. Da gingen sie natürlich hoch wie eine Tretmine. Er sagte, ich bin überführt. Und das ist ja schon ein Schritt weiter, ob ich überzeugt bin nur oder ob ich überführt bin von dieser Wahrheit, die ich vertrete. Ja, dieser katholische Kaplan hat ihn dann später alleine eingeladen, weil er feststellte, immer wenn der spricht, passiert irgendwas. Nicht nur, dass die Leute provoziert werden, sondern die denken über ihr Leben nach. Und es gibt sogar den einen oder anderen, der überlegt, sein Leben selber Jesus Christus anzuvertrauen. Und dann fragt er sich, was passiert bei meinen Predigten, wenn ich in der Kirche predige, habe ich immer den Eindruck, die Leute kommen so hinein und gehen dann wieder genauso hinaus, wie sie gekommen sind, ohne dass das, was ich sage, sie irgendwo bewegt hat. Und dann hat er sich mit ihm verglichen und gesagt, woran liegt der Unterschied? Und er kam letztlich dahin auf diesen Vers hier in Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und sagte, bisher dachte ich immer, ich bin Christ, ich bin getauft, also bin ich doch ein Christ. Außerdem bin ich als Priester geweiht, bin ich also im doppelten Sinne eigentlich ein Christ. Aber ich weiß nicht, was in der Flasche meines Lebens, bildlich gesprochen, wo das Etikett Christ draufklebt, was in dieser Flasche drin ist. Ich dachte immer, es wäre Jesus, aber ich bin nicht sicher. Und deshalb hat er dann gebetet und Jesus gesagt, ich dachte, dass ich Christ wäre. Ich bin aber nicht sicher und jetzt bete ich einfach, dass du in meinem Leben bist und dieses Leben erfüllst. Danach hat sich sein Leben und sein Zeugnis und Dienst verändert. Es kam eine ganze Reihe von jungen Leuten durch ihn zum Glauben an Jesus. Wir hatten ihn selber hier auch einmal eingeladen in einen Hauskreis von Jugendlichen. Und das war sicher ein guter Abend. Weshalb ich das erzähle? Da war ein Mann, der dachte, in meinem Leben ist die Person schon gegenwärtig, an die ich glaube. Aber eigentlich hat er nur einen traditionellen, gedanklichen Glauben. Und er entdeckte dann durch die Stimme Jesu, der durch einen Mann zu ihm sprach, der eigentlich eine sehr schwierige Vergangenheit hatte, entdeckte er, ich brauche mehr und vertraute sich Jesus an. Ich denke, das bedeutet es, vor der Tür stehen Jesus und das, was hier geschieht, ist Glauben, wobei der Glaube immer mit der Ehe zu vergleichen ist. Ehe bedeutet, ich nehme einen Partner in meinen Lebensraum auf. Der Glaube an Christus ist genau dasselbe. Ich nehme eine geistige Persönlichkeit in mein Leben auf. In der Partnerschaft der Ehe habe ich nichts in der Hand, sondern nur den Glauben an meinen Partner, sonst keine Garantie, auch keine Beweise. Ich habe im Vertrauen auf Jesus auch nichts in der Hand, nur den Glauben an diese Person. Aber in diesem Glauben sammle ich dann gute Erfahrungen mit dieser Person. Und eine Ehe bedeutet, dass ich mich einmal vor Zeugen für einen Partner entscheide, das sogar unterschreibe. Bei dem Glauben an Christus muss ich jetzt nichts unterschreiben, aber ich muss letztlich auch eine Entscheidung treffen, denn wenn ich sozusagen ihm die Tür meines Lebens öffne, ist das ja auch eine Entscheidung. Insofern wird jemand Christ durch Entscheidung. Und an der Stelle kann man gut sehen, wie Gott und Mensch zusammenwirken. Wenn Sie das einfach nur mal logisch mitverfolgen, Jesus sagt sie, und sie müssen immer überlegen, wer ist hier der Handelnde? Ist das Jesus oder ist das die Person? Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Klar, wer der Handelnde ist, ist Jesus. Wer meine Stimme hört und mir die Tür auftut, das wäre der Mensch, der hier reagiert, der hört und handelt. Zudem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten. Da ist es wieder Jesus, der handelt. Es ist also interessant, Glauben bedeutet immer ein Zusammenwirken zwischen Jesus und einem Glaubenden. Es ist nie nur einer von beiden, sondern immer beide und das ergänzt sich untereinander. Hier dieser Abschnitt gilt allerdings nicht nur für Leute, die zum Glauben kommen, sondern er gilt auch für Christen. Auch als Christ ist es möglich, Christus aus bestimmten Lebensbereichen auszugrenzen. Wo ich einfach alleine entscheide, wo er nichts zu sagen hat, wo ich vielleicht bete, dass er mich segnet in diesem Bereich und dass er führt, aber im Prinzip ihm keinen Raum gebe. Der Luther sagte mal, der Mensch sei ein Homo incurvatus in se, wörtlich übersetzt ein Mensch, der in sich verkrümmt ist, ja, wie so eine Spirale, die immer mehr zugeht. Sie kennen das am besten in diesen Gedankenkreisläufen der Sorge, wird das sehr deutlich, wie so diese Verkrümmung nach innen aussieht, wo eigentlich der Blick nicht mehr nach außen ist. Und so können wir uns auch in irgendwelche Bereiche hinein vergraben und verkrümmen und Jesus mehr oder minder, obwohl wir an ihn glauben, draußen vorlassen. Ich denke an ein nettes Beispiel aus Amerika, wo ich gewesen war, wo ein Amerikaner überlegte, wie ist das, darf man sonntags Rasen mähen? Ist das ein Freizeitsport oder ist das Arbeit? Und als Christ hat er sich darüber Gedanken gemacht, wobei ich jetzt nicht hier irgendwelchen Rasenmähern eine Lehre erteilen möchte, das muss jeder selber herausbekommen. Als Christ hat er sich also Gedanken gemacht und eines Tages, als er sonntags wieder Rasen mähte, und in Amerika haben die ja riesige Flächen, nicht nur so einen kleinen Garten von 400 Quadratmetern, dann wurde ihm das doch ein bisschen schwierig und er ging einfach um die Hausecke und hat gebetet, Herr Jesus, ist das jetzt richtig oder ist es nicht richtig? Als er um die Ecke wieder zurückkam, war sein Rasenmäher weg. Irgendjemand hatte ihn mitgenommen. Dachte er, naja, so deutlich hatte er sich die Antwort nicht vorgestellt, aber sie fiel irgendwie sehr deutlich aus. Gut, darüber kann man schmunzeln, solange es einem nicht selbst betrifft, aber ähnlich geht es uns ja vielleicht in ganz anderen Bereichen, wo wir einfach irgendwie etwas ausklammern und unsere Lösung bevorzugen. An der Stelle auch ein Beispiel, das ich schon einmal brachte, aber ich finde, es passt sehr gut hierher. Meine Frau und ich waren mal im Schwarzwald und sahen da so ein Schild an einem Haus, Honigverkauf aus eigener Imkerei. Sind wir reingegangen, haben uns Honig gekauft. Während die Frau den Honig holte, kamen wir mit dem Mann ins Gespräch und er erzählte uns so ein bisschen aus seinem Leben, sagte, dass er da hinten noch ein schönes Haus gebaut hat für seine Tochter, aber als die Tochter heiratete, wollte sie gar nicht in das Haus einziehen, sondern sie hatte einen jungen Mann geheiratet, der gläubig war, und mit ihm wollte sie Missionarin werden in Indonesien. Und wenn ich in Indonesien bin, brauche ich natürlich kein Haus im Schwarzwald. Der Vater war auch ein Christ, ein gläubiger Mann, der seine Tochter natürlich auch lieb hatte, aber als sie sein Haus verschmähte und nach Indonesien zog, wurde er bitter. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wie das ist, wenn man bitter ist, dann ärgert man sich über alles und hat irgendwo die Liebe Gottes nicht mehr im Blick. Er ärgerte sich über seine Tochter, über seinen Schwiegersohn. Das Verhältnis zu Gott wurde immer distanzierter. Der Alkohol fing an, ein bisschen eine Rolle zu spielen und ähnliche Dinge, die so ein bisschen mehr nach außen gingen. Dann hat er das Haus vermietet. Er wollte es ja nicht leer stehen lassen. An ein älteres Ehepaar. Er war früher mal Pastor gewesen, Prediger und jetzt pensioniert. Nach ein paar Jahren kam seine Tochter übrigens auf einen Heimaturlaub für einige Wochen. Er hat sie nicht gesprochen, er wollte sie nicht sehen. So bitter war er geworden, obwohl er ursprünglich ja mal sagte, das Haus habe ich für wen gebaut? Für meine Tochter. Wollte er jetzt die Tochter gar nicht sehen. So können wir sein. Die Tochter fuhr also, ohne ihn gesehen zu haben, wieder nach Indonesien zurück, nach einiger Zeit. Und das ältere Ehepaar wohnte weiter in dieser Wohnung. Nach einiger Zeit starb die Frau und da der Mann Pastor war, hat er seine Frau selber beerdigt. Ein sehr mutiger Schritt. Und an dem Grab seiner Frau hat er laut gebetet, Gott für seine Frau gedankt und dafür gedankt, dass er sie jetzt zu sich genommen hat. Ja, es ist ja immer interessant, wie Gott zu jemand redet. Gott kann alles benutzen zum Reden, die Sprache von Menschen, von Tieren, irgendwelche Figuren, irgendwelche Bewegungen. Er kann alles gebrauchen. In diesem Fall hat er dieses Gebet dieses Mannes gebraucht, um zu diesem bitteren Mann zu reden. Und sagte, wie bitte, der dankt für seine Frau, obwohl die gerade gestorben ist. Und ich danke noch nicht einmal für meine Tochter, obwohl die ja lebt und nicht gestorben ist. Ja, an der Stelle wurde er überführt von seiner Bitterkeit, hat sie dann Gott als Sünde bekannt und sein Leben Jesus wieder neu geöffnet. Und von daher wurde sein Leben wieder viel positiver als vorher. Ein Beispiel, wie jemand, der wirklich Jesus kennt, trotzdem ihn ausgrenzen kann, weil er an irgendeiner Stelle seinen eigenen Vorstellungen mehr anhängt als Jesus. Ich denke, an der Stelle muss jeder von uns irgendwann einmal Lehrgeld bezahlen, aber das ist ja ein gutes Lehrgeld, auch wenn es wehtut, weil einfach Jesus weiter in das Leben kommt und wenn er in das Leben kommt, räumt er dann selber auf und aus. Sie kennen ja dieses bekannte Klingelspiel, wenn es klingelt und Sie sehen, wer draußen steht und er dann ins Wohnzimmer kommt, haben Sie schnell noch die Zeitung weggeräumt, das Strickzeug und was da noch an Bananenschale lag oder ähnliche Dinge, damit der Raum ordentlich wirkt, wenn der Besucher kommt. Bei Jesus funktioniert es eigentlich nicht so sehr nach dem Motto, ich räume erst auf und dann kommt er, sondern mehr ist es umgedreht, dass ich ihn ja, hineinkommen lasse in den Schlamassel, und er dann mit mir zusammen aufräumt und die Dinge ordnet und sagt, das gehört da nicht hin, sondern woanders. Und ich möchte dir helfen und meine Liebe zeigen. Ja, dieser Spruch hier, ein sehr schöner Spruch, aber auch für Christen zum Nachdenken. Merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Es gibt drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. In dieser Kultur hier ist das Abendessen das Entscheidende, weil das ganz lange dauert, gemütlich ist. Und wenn er sagt, das Festmahl essen, meint er dieses Abendessen. Ja, übrigens eine kleine Scherzfrage, aber es ist eigentlich kein Scherz. Wann kann ich am leichtesten jemand zur Tür hineinlassen? Die Antwort ist eigentlich primitiv. Wenn er davor steht. Und das ist interessant. Es gibt Zeiten, wo Jesus bildlich gesprochen vor der Tür steht und dann ist es leicht, ihn hineinzulassen, wenn man spürt, er möchte kommen. Und dann gibt es Zeiten, wo er bildlich gesprochen nicht vor der Tür steht, wo wir einfach Überbrückungszeiten haben und dann ist es nicht so einfach, ihm diese ganze Offenheit entgegenzubringen. Deshalb wichtig, wenn Jesus zu jemand spricht, einfach zu sagen, ich möchte offen sein für dich und bin gespannt, wie deine Gegenwart in meinem Leben sich auswirkt. Herr Jesus, du kennst jeden von uns, du weißt, wie du in sein Leben gekommen bist oder vielleicht noch kommen möchtest. Du kennst die Bereiche unseres Lebens, die dir offen sind. Du kennst aber auch andere Bereiche, die vielleicht noch verschlossen sind. Danke, dass du da weiterwirkst, dass du der Herr bist. Und dass du ein ganz persönliches Interesse an jedem von uns hast, um das Bestmögliche in unserem Leben zu erreichen und dir Beste zu sein. Amen.